Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit bürokratischem und tödlichem Eifer haben die Nationalsozialisten die Enteignung der jüdischen Bevölkerung betrieben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, den Niederlanden, Tschechien, Polen oder Frankreich. Allein aus Paris wurden unter deutscher Besatzung 27.000 Eisenbahnwaggons mit Raubgut nach Deutschland verschickt. Ein deutsch-französisches Forschungsprojekt hat nun mit neuen Quellen den Kunsthandel in Frankreich von 1940 bis 1945 untersucht. Für die deutsche Seite war unter anderem die Kunsthistorikerin Elisabeth Furtwängler von der TU Berlin daran beteiligt. Ich habe sie gefragt, wie hat sich der französische Kunstmarkt nach der deutschen Besatzung 1940 verändert?
Also zunächst mal muss man sich vorstellen, dort galten ja dann nun auch die Rassengesetze. Das heißt, jüdische Händler, jüdische Sammler wurden verfolgt, mussten fliehen, haben ihre Sammlungen zurücklassen müssen. Es wurde zum Teil, wie man das so nannte, arisiert. Das heißt, es hat sich einfach sehr viel schon in dieser Hinsicht geändert. Es gab dann eine sehr finanzkräftige neue Käuferschaft, vor allem Vertreter der NS-Führungsriege, allen voran Hermann Göring. Aber eben auch die Kunstmarktagenten, die Händler, die für den Sonderauftrag Linz nach hochqualitativen Werken suchten. Insofern, ja, sozusagen das ganze Personal des Kunstmarktes kam in Bewegung.
Was waren das denn für Bilder? Also es gab ja viele Bilder, die auch in Verstecken gelagert haben, in Schlössern außerhalb von Paris, die dann aufgespürt wurden, unter anderem von Hans Posse, der den Sonderauftrag Linz ja geleitet hat. Das sind ja nicht nur Bilder gewesen, die eben im Umlauf waren, sondern viele Bilder aus Museen, Bilder, Sie haben es schon gesagt, die enteignet wurden. Was waren das für Bilder?
Also einerseits kamen über unterschiedliche Wege aus enteigneten Sammlungen, aber auch natürlich durch Zwangsverkauf oder Verkauf unter dem Druck fliehen zu müssen, Bilder in den Handel. Es war aber, denke ich, durchaus auch so, dass schon von vornherein sehr viel auf dem Kunstmarkt vorhanden war. Also man muss auch berücksichtigen, dass die 30er Jahre ja eine Zeit der wirtschaftlichen Rezession waren und einfach in dieser Zeit relativ wenig verkauft wurde. Und dadurch, dass, wie gesagt, jetzt eine sehr finanzkräftige Käuferschaft kam, wurde sehr viel auch abgestoßen. Diese beiden Faktoren haben die Dynamik auf dem Kunstmarkt stark beeinflusst.
Jetzt ist das ja nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern es wird auch ein Open Access Portal geben, das möglicherweise Erben oder Nachfahren von Opfern nationalsozialistischer Enteignungen helfen könnte?
Genau, also an sich ist es ein Recherchetool, das gerade speziell für die Provenienzforschung gedacht und angelegt ist. Also wenn nach Objekten recherchiert wird, stößt man ja früher oder später auf Namen, die man kennen muss, die man einordnen muss, kontextualisieren können muss, um eben wirklich auf die Hintergründe einer Enteignung von Objekten beispielsweise stoßen zu können. Insofern kann jeder, der auch Privatpersonen, die Interesse daran haben, die Provenienzen von Objekten zu recherchieren, sich dieser Datenbank bedienen. Aber es ist auch im Ganzen eben eine Datenbank, die ein Gesamtbild dieser Zeit des Handels, der Gepflogenheiten auf dem Kunstmarkt darstellt. Also es ist auch einfach, glaube ich, interessant, darin allgemein sich einen Eindruck der damaligen Dynamiken zu verschaffen.
Jetzt hatten Sie zum Beispiel erstmals Einsicht in die Gerichtsakten des Pariser Stadtarchivs. Sie haben auch noch andere neue Quellen heranziehen können für dieses Projekt. Wie aufschlussreich war das?
Das war sehr aufschlussreich, zumal man diese Quellen auch kreuzen konnte, weil es gab unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Anklagepunkte. Einmal der rein fiskalische Aspekt der illegitimen Bereicherung. Auf der anderen Seite eben der Vorwurf der Kollaboration. Das heißt, man konnte somit zum Teil wirklich ganze Geschäftsabschlüsse oder ganze Handelhergänge verfolgen in diesen Prozessakten, die sich eben gegenseitig ergänzten, was Umfang der Handelsabschlüsse und Ähnliches anbelangt.
Jetzt ist das ja eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Es gibt auch noch ein anderes Projekt, das mit Ihrem nichts zu tun hat, aber auch eine deutsch-französische Zusammenarbeit, wo man Spruchkammerakten austauscht und vergleicht. Ist das in der Vergangenheit zu kurz gekommen, internationale Zusammenarbeit? Hilft das jetzt auch nochmal sehr bei der Forschung?
Absolut. Und ich glaube, das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Ergebnisse zweisprachig zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise dann ab 2022 sogar in Englisch noch, also dreisprachig. Und das ist wirklich einzigartig und erstmals möglich, dass man die Kenntnisse, den Forschungsstand im anderen Land so einfach zugänglich macht und rezipieren kann.
Mit der Kunsthistorikerin Elisabeth Furtwängler habe ich über das Forschungsprojekt zum französischen Kunstmarkt unter deutscher Besatzung gesprochen. Das Portal dazu finden Sie auf der Seite des Institut National d'Histoire de l'Art.